Heute aus dem Studio in Ulsbach bei Straßburg. Ich bin Anjuta Engert, ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ganz herzlich möchte ich auch alle Hörerinnen und Hörer begrüßen von Radio Maria in Österreich, die heute hier auch mit dabei sind. Heute in der Reihe Verhaltensauffällige Kinder fördern. Und heute startet unsere letzte Folge in dieser Reihe. Es geht um das essgestörte Kind und ich freue mich auf unseren Gesprächsgast Christa Mewes mit ihren 90 Jahren immer noch dabei und schon eine Legende, eine der bekanntesten Kinder- und Jugendtherapeutinnen in Deutschland mit über 120 Buchtiteln vertreten in Buchhandlungen zu allen Erziehungsfragen. Gegründet hat sie auch den Verein Verantwortung für Familie und das Elternkolleg Christa Mewes, kurz ECCM. Und hier ist sie heute zugeschaltet aus Uelzen. Ich begrüße Sie ganz herzlich.
Guten Morgen, Luther Engert.
Also heute mit der fünften und letzten Folge, das will ich zum Anlass nehmen, Ihnen auch einen kurzen Überblick zu geben über das, was wir bisher an Themen hatten. Gestartet sind wir im März mit den prägenden Einflüssen im Kleinkind- und Säuglingsalter und das hat uns eigentlich in jeder Sendung wieder begleitet, weil die meisten Störungen nehmen eben auch am Lebensbeginn schon ihren Ausgang, wie Christa Mewes immer wieder auch betont. Erschreckend vielleicht die Bilanz, ein Viertel aller fünfjährigen Kinder sind heute schon so verhaltensauffällig, dass sie eine Therapie bräuchten. Und das ist Grund genug, dass wir uns auch heute einmal wieder mehr mit dem Thema beschäftigen, denn für Eltern, vor allem für die betroffenen Kinder und Lehrer, ist das natürlich belastend, ein tägliches Drama. Und es müsste nicht immer so sein, wenn die elementaren Bedürfnisse nach Liebe und nach Zuwendung von Kleinstkind, Säuglingsalter an, von Anfang an einfach auch gesättigt werden. Denn allen Verhaltensauffälligkeiten, wie zum Beispiel, was wir behandelt haben, die Unruhe, man denke nur an den Zappel-Philipp, Konzentrationsstörung oder auch eben schon die hohe Zahl von Depressionen im Kindesalter, allen diesen Störungen, Auffälligkeiten, ist eben auch gemeinsam, dass sie letztendlich auch ein Hilfeschrei der leidenden Seele des Kindes sind. Hervorgerufen werden Störungen vor allem auch durch lang andauernde Trennung von der Mutter, durch Krippenbetreuung der unter Dreijährigen, was eben auch zu einer enormen Stressbelastung führt, auch wenn man das allgemein nicht gerne hören will heute. Weiter haben wir uns dann mit einer psychischen Störung, dem sogenannten Tick, beschäftigt, dem Grimassieren. Das kennt man auch vom Komiker Mr. Bean, aber es ist auch eben eine ernsthafte Störung. Im Juli ging es dann um sexuelle Probleme von Jugendlichen. Dieser Frage haben wir uns da gewidmet und eben auch der Frage, wie sie zu glücklichen Männern und Frauen heranwachsen können, wie sie eine sichere geschlechtliche Identität und Zufriedenheit bekommen. Schließlich ein Dauerbrenner in der Erziehung ist die Frage natürlich auch nach der Grenzsetzung. Wo setze ich meinem Kind Grenzen? Frau Mewes hat betont, wie wichtig es ist, dem Kleinkind das Einüben in sein gesundes Naturrecht, nämlich die Selbstbehauptung, unbedingt zuzugestehen und gerade auch in der Trotzphase nicht rigide einzuschränken. Also Balanceakt zwischen Grenzsetzung und Selbstbehauptung. Heute geht es um das essgestörte Kind. Und das wissen wir sicher alle, kennen sich ja hier und da auch aus dem Umfeld Kinder, die entweder viel zu dick sind oder Kinder, die magersüchtig sind. Ja, schon Kinder und erschreckend viele leiden heute darum schon im Grundschulalter unter Essstörungen, entweder eben unter Fettsucht oder Magersucht. Wir wollen fragen, was sind die versteckten Motive, die dahinter stecken? Ja, auch hier liegen die Ursachen in der frühkindlichen Bindung, betont Frau Mewes. Inwieweit Zuwendung und Liebe zum essgestörten Kind aber auch ein Schlüssel sein kann für seine Heilung, das erklärt jetzt die bekannteste deutsche Kinder- und Jugendtherapeutin in einem Vortrag. Und im Anschluss an das, was Christa Mewes anführt, haben Sie die Möglichkeit, sich telefonisch zu Wort zu melden, Ihre Fragen, die Sie haben, vielleicht in der Erfahrung mit einem essgestörten Kind, wie Sie da umgehen können, das können Sie direkt hier unter der Hörernummer dann Ihre Fragen auch an Frau Mewes stellen. Ich darf Sie an dieser Stelle schon einmal nennen. Für alle, die außerhalb von Deutschland anrufen, die wählen die bitte die 0049 zuerst und dann die 89517008008. Und wenn Sie aus Deutschland anrufen, wählen Sie die 089-517-008-008, die gleiche Nummer also, nur mit der 0 in der Vorwahl davor. Frau Mewes, ich darf Sie jetzt einfach um Ihre Ausführungen bitten.
Ja, danke schön. Nun, diese wichtige Kategorie in der Palette der Verhaltensstörungen sind in den bisher 4 Sendungen noch nicht zur Sprache gekommen. Eben die Schwierigkeiten im Essverhalten unserer Kinder. Sie können unter Umständen schlichte Eingewöhnungsschwierigkeiten in dieses Leben. Sie können das Zeichen einer körperlichen Krankheit, aber sie können unter Umständen auch das Merkmal einer seelischen Not, womöglich eines schwerwiegenden seelischen Mangels im Nahrungs- und Bindungsbereich sein. Und das kann zu beschwerenden Behinderungen führen. Zum Beispiel zur Esssucht oder sogar zum Gegenteil zur Magersucht. Auch hier ist es von größtem Wert, den Anfängen zu wehren, weil alle Sucht grundsätzlich eine Verengung des gesamten Lebensbereiches bedeutet und den Menschen in krankhafter Weise in seiner Lebensfreude, ja schließlich in seiner Lebensfähigkeit zu beeinträchtigen vermag. Die Qualen, die zum Beispiel die Mütter ausstehen, wenn ihr Kind chronisch schlechte Esser sind, werden von der Umwelt meist nicht hinreichend mitempfunden. Im Gegenteil, die Mütter zarter, dünner, kleinwüchsiger Kinder werden mehr oder weniger als Rabenmütter eingestuft und selbst die beratenden Ärzte neigen gelegentlich kopfschüttelnd dazu, bei den Müttern die Schuld für die Appetitlosigkeit eines Kindes zu suchen. Dabei kommt es ziemlich selten vor, dass die Mütter heute durch Unvernunft und Übertreibung das Elend hervorgerufen haben. Unwissendes Reagieren verstärkt allerdings die Störung. Das Kind kann sich auch geradezu in der Essverweigerung nach Suppenkasper-Manier verhärten. Unbedingt muss vor aller Therapie aber auch hier die Differentialdiagnose des Arztes stehen. Oft ist es dem Arzt möglich, diese zu erstellen und die Grundkrankheit zu behandeln. Bei vielen körperlichen Erkrankungen ist die Appetitstörung sogar das einzige Signal dafür. Fiebernde Kinder zum Beispiel haben in den seltensten Fällen Lust zu essen. Es wäre sogar falsch, sie dann zum Essen zwingen zu wollen. Es ist außerordentlich wichtig, um die Essstörung nicht zu viele Worte zu machen. Und falls das Kind selbst darüber unglücklich ist, ihm zu verheißen, dass es schon bald wieder guten Appetit haben und mitessen können wird. Jede um das Kind zentralisierte Besorgtheit von Mutter, Tante, Großmutter und sonstiger Verwandtschaft in geballter Quantität kann bei Kindern, die sich vorher nicht genug beachtet fühlten, eine chronische, sekundär psychogene Essstörung zur Folge haben. Es gibt aber auch dies, dass die Essstörung das erste manifeste Symptom einer neurotischen Depression ist, die wir in anderen Formen in den Sendungen schon einmal behandelt haben, zum Beispiel eben durch das Bettnässen über die Zehnjährigkeit hinaus. Aber manchmal zeigt sich eben die Anfänge der Depression auch im Essverhalten und in der Essstörung, diese kann dann nur durch Zuwendung geheilt werden. Aber gerade dann vermeide man tunlichst eine laute Beachtung der Appetitstörung. Viele Appetitstörungen dieser Art beruhen darauf, dass die ersten Erfahrungen mit der Welt und speziell mit der Nahrungsaufnahme statt positiv ängstigend negativ waren. Der Einfluss solcher negativen Erlebnisse auf die positiven oder negativen Einstellungen zur Welt wird heute im Allgemeinen weit unterschätzt. Bei vielen chronisch schlecht essenden Kindern und ganz gewiss bei solchen, die an einem chronischen Erbrechen leiden, was es auch sogar gelegentlich gibt, lässt sich wissenschaftlich nachweisen, dass es bereits in der Säuglingszeit dieser Kinder Gestörtheiten im Nahrungsbereich gab. Was gibt es da alles für mögliche Ursachen? Brechdurchfälle, die zum Austrocknen und zu Krankenhausaufenthalten führten bei den Babys. Unerkannter Magen-Pförtner-Krampf, der bewirkte, dass der Säugling über Wochen zu wenig Nahrung bekam. Frühgeburt mit Brutkastenschicksal, Sondenernährung, Behinderung der Nahrungszufuhr durch Wolfsrachen, brutale Anweisungen zum nächtlichen Durchschreien des Neugeborenen. Dies alles können Vorprägungen zur neurotischen Depression sein, führte das chronisch schlechte Essen im Kindesalter oft ein Leitsymptom ist. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal sagen, dass wir uns immer noch wieder schwer tun, die Gewichtigkeit für die weitere Charakterentwicklung des Kindes, ja, emotionalen Eindrücke des Kindes in dieser Zeit immer noch nicht hinreichend gewichtig genommen werden, obgleich wir jetzt eine Hirnforschung haben, die mit ihren Vorschlägen immer mehr bei den gewichtigsten Hirnforschern, zum Beispiel aus Bremen, dem großen Hirnforscher Roth, immer mehr herausbricht, es ist vor allem die frühe Kindheit, die das Glücklichsein oder Unglücklichsein des Menschen im späteren Alter hervorgerufen hat, im guten oder im negativen Sinne. Und es kommt in diesem Alter vor allen Dingen darauf an, dass die biologisch notwendigen Naturgesetze, um es einmal so auszudrücken, die wir sogar mit allen Säugetieren gemeinsam haben, dass die wirklich stringent eingehalten werden. Wir nehmen uns hier viel zu viel Freiheit heraus. Wollen Sie stillen, fragt der Arzt. Es ist eine obligatorische Pflicht und jede Mutter kann stillen, wissen wir, wenn es nur richtig gehandhabt wird. Störungen dieser Art sind deshalb besonders unangenehm, weil der erste prägende negative Eindruck um die Nahrungsaufnahme in dem Kind oft die unbewusste Fehlvorstellung einprägt, Mutter ist schuld, irgendwie. Das weiß das Kind nicht, dazu ist es viel zu klein und bleibt es in dieser Hinsicht noch bis über die Kindheit hinaus. Auch noch im Erwachsenenalter, die Störungen, die in diesem Bereich einstehen, haben bei oft außerordentlich guten Müttern trotzdem die Vorstellung, irgendwie muss Mutter schuld sein und muss dafür bestraft werden. Irgendwie. Das sagt ihnen ihr Unbewusstes. Und sie lehnen es auch, wenn man sie behandelt, als erstes total ab, wenn man es ihnen sagt. Aber ihre Träume verraten dann ihre Schwierigkeiten. Träumen oft ganz schreckliche Dinge, die das dann ans Tageslicht fördert. Die Kinder haben die misstrauische Angst durchaus mütterlichen Mütter. Sie haben das nicht im Bewusstsein, aber es färbt ihr Essverhalten. Ja, oft färbt diese dumpfe Angst die Einstellung des Kindes zur Mutter überhaupt. Wir wissen das deshalb, weil in den Kindertherapien dann manchmal auch nur über die Träume der Kinder, ich sagte es schon, die absurdesten Befürchtungen ans Tageslicht kommen. So zum Beispiel die Angst, Mutter wolle das Kind mit dem Essen vergiften. Die Kinder staunen selbst über einen solchen Traum, denn sie haben eigentlich eine gute Beziehung zu ihrer Mutter. Werden solche angstvollen Hintergründe chronischer Essstörungen nicht erkannt und durch geschicktes therapeutisches Verhalten der Eltern, die dann durch den Therapeuten informiert sind, angegangen, so können im Erwachsenenalter auf dem Boden negativer Urerfahrungen dieser Art plötzlich sogar Vergiftungs- und Verfolgungsängste genereller Art ausbrechen und zu schweren psychischen, psychiatrisch getönten Erkrankungen führen. Psychische Essstörungen im Kindesalter sollte man mit Geduld und Geschick zu begegnen suchen. Zu Zuwendung und Anregung zum Spielen, besonders auch in viel frischer Luft und in Bewegung draußen, ist anzuraten. Mütterliches Geschick bei Essunlust ihrer Kinder zu verändern, hat darin zu bestehen, dass bei den Mahlzeiten dem Kind nicht eilfertig der Teller voll gehäuft wird, sondern dass, wenn es älter als 3 Jahre ist, sich etwas mit dem per Schüssel hingereichten Gemüse einen Löffel selbst nimmt und die Schüssel dann aber weitergereicht wird, indem die Mutter oder die Erziehenden sagt, nun muss es aber erstmal für alle reichen. In den meisten Fällen meldet sich das Kind dann und möchte mehr haben. Vor allem allein für sich mehr haben. Das heißt, in dem Augenblick, wo jetzt ein Konkurrenzdruck aufsetzt, wirklich genug zu haben, verstärkt sich damit der Drang in dem Kind gegen seine Unlust, nun doch essen zu wollen. Grundsätzlich ist es wichtig, um die Essschwierigkeiten ja nicht zu viel Getöse zu machen. Die Mutter sollte ihre Sorge um das Kind so wenig wie möglich sichtbar werden lassen. Wenn das Kind nicht isst, sollte es nicht weiter gemahnt und nicht nachgefüttert werden, sondern die Mahlzeit sollte abgeräumt werden, ohne dass der Appetitmangel des Kindes etwa laut Hals im Familienkreis beklagt wird. Es ist in einem guten körperlichen Zustand, das Kind, und tritt der Appetitmangel unverhofft auf, sollte man ohne jede Zwischenfütterung die nächste Mahlzeit abwarten. Aber verhindern natürlich, dass das Kind inzwischen Näschereien und Nährflüssigkeiten zunimmt, was gar nicht einmal so selten ist, wenn die Großeltern noch mit im Hause wohnen. Dann rennt man schnell zu Großmutter und sagt irgendwie, betteln sogar nach Süßigkeiten. Dann muss Großmutter also informiert sein, damit sie weiß, es ist jetzt nötig, dass das Kind erst nun wirklich ein Stück Hunger entwickelt, bis dann der neue Familientisch in Erscheinung tritt. Man sollte auch solchen Großmüttern dann sagen, nur Wasser sei erlaubt, wenn das Kind durstig ist, mehr nicht. Oft hat die Essstörung schließlich nichts weiter als der instinktiv richtig gewählte Selbstheilungsversuch, etwa auch bei einem verdorbenen Magen oder auch der Vorbote einer Infektionskrankheit zu sein. Es ist nicht ganz einfach, das immer zu unterscheiden. Auch dann dient aber die Essabwehr einem sinnvollen Regenerationsmechanismus. Vor allem, das sei noch einmal gesagt, sollte man immer nur auf einmal eine geringe Menge von Nahrung auf den Teller häufen. Nicht ein Übermaß anbieten, das von vornherein und die Unmöglichkeit des Kindes, damit fertig zu werden, verstärkt. Nicht im Schlaraffenland, sondern dort, wo Schmalhans Küchenmeister ist, pflegen die Kinder einen gesunden Appetit zu haben. Wenn wir diese Gegebenheit wissen, können wir leichter eine solche pädagogische Maßnahme vornehmen. Sehr viel schwieriger wird die Situation, wenn das Kind abzumagern beginnt. Denn das bedeutet schließlich eine ernstzunehmende Lebensbedrohung, der durch Kürzen, Bagatellisieren und Ignorieren und Verhalten am Symptom nicht beizukommen ist. Am heilsamsten gegen eine chronische Essunlust hat sich immer noch Luftveränderung erwiesen. Und zwar nicht irgendeine, sondern der langfristige Aufenthalt an der offenen Nordsee. Die Luft der ost- und nordfriesischen Inseln, unter ihnen am meisten Sylt, weil es das stärkste Reizklima aufweist, hat sich hervorragend erwiesen, um den Appetitmangel zu mindern, hat sich als Appetitanreger bei chronischen Essschwierigkeiten bewährt. Freilich, der Aufenthalt sollte langfristig sein. Am besten nicht weniger als 4 Wochen betragen. Und falls eine depressive Beimischung der oben beschriebenen Art vermutet werden kann, ruhig einmal in der Zweisamkeit mit einer Person allein und deren intensiver Zuwendung. Berentete Großeltern sind für solche Urlaube ganz ganz besonders gut geeignet. Eine sehr ernstzunehmende Essstörung ist nun aber die Magersucht, von der in den meisten Fällen junge Mädchen belastet sind. Häufig jetzt auch schon 9, 10, 12-Jährige, im Allgemeinen aber erst 16, 17, 18-jährige Mädchen. Diese Störung hat in den letzten Jahrzehnten seuchenartig zugenommen. Sie besteht in einer oft geradezu panischen Furcht, von jedem eingenommenen Bissen eine nicht mehr kontrollierbare Gewichtssteigerung zu erfahren. Magersucht wird zur Essangst, weil die im Grunde berechtigte Furcht entstanden ist, die immense Essgier, die dahinter steht, nicht steuern zu können. Und die Furcht, dadurch ein der Kranken widerwärtig erscheinendes Übergewicht zu entwickeln. Unter den besorgten Blicken der Mutter wird die Essangst zur nicht brechbaren Essverweigerung, die bei unzureichender Hilfe und nicht erkannt werden der Krankheit schließlich eben zur Sucht und damit zu Marasmus und Tod führen kann. Es darf nicht verkannt werden, dass diese sogenannte Anorexia nervosa in der Pubertät oder auch später dadurch entstanden ist, dass das Mädchen die Vorstellung entwickelt hat, nicht liebenswert zu sein, ja, sich selbst nicht für wert zu halten. Um dem entgegenzuwirken, schlagen sie in der Schule und als Ausbildung die sogenannte Leistungslinie ein. Ihr unbewusster Selbstheilungsversuch heißt, nur wenn ich Superleistungen bringe, kann ich meine Wertlosigkeit loswerden. Das Schlanksein für die Frau ist in unserer Gesellschaft ein Höchstwert und ist ein allgemein bewunderndes und erstrebenswertes Anliegen, das den Frauen gewissermaßen aufgenötigt wird. Und deshalb ist systematisches Abnehmen ein so wichtiger Faktor, wird so häufig auch in der Öffentlichkeit ventiliert und damit werden so viele und viele Geschäfte gemacht. Weil eben dieses Postulat die Mädchen dann in eine Forderung nach Schlankheit bringt. Die Mädchen errichten deshalb eine Überkontrolle und in Gestalt der Waage ein symbolisches Kontrollinstrument. Dabei wird die Gewichtsabnahme als gelungene Selbstbeherrschung und das heißt als Erfolg verbucht. Dadurch entsteht nun aber binnen Kurzem eine Verkehrung des Lust-Unlust-Prinzips im Hinblick auf die Nahrungsaufnahme. Nicht-Essen wird als Lust, Essen als Unlust erlebt. Der Weg in die Sucht ist dann vorgezeichnet. Der Freiheitsspielraum der Betroffenen wird immer mehr eingeengt und bedarf dann am besten möglichst rasch der stationären Behandlung in einer Fachklinik. Die Behandlung durch die Magersucht muss so rasch wie möglich passieren, muss sofort passieren, wenn ein Kind 2, 3, 4, 5 Wochen lang nicht gegessen hat, nicht normal gegessen hat. Dass man hier den Anfängen wehrt, ist vor allergrößter Wichtigkeit, weil sich sonst das Leiden verselbstständigen und einschleifen kann. Was aber, wenn eine Einweisung aus welchen Gründen auch immer nicht möglich ist, dann muss es immerhin um gekonnte Laientherapie gehen. Dazu ist es aber zunächst wichtig, die Grundursachen dieser schweren Störung in den Blick zu bekommen. In vielen Fällen beruht die Magersucht auf einer Frühschädigung im Nahrungsbereich, ich sagte es schon, die in eine bemühte, gewissenhafte Erziehungsform eingebettet ist zwar, aber die sogar den Leistungswillen oft überstark zur perfektionistischen Gewissenhaftigkeit entfalten ließ, aber die eben mit einem Wertverlustgefühl dann in den Ausbruch der Magersucht einpendelte. Oft haben Magersüchtige eine durch auffallende Schönheit im Vordergrund stehende Schwester oder auch eine durch solche Eigenschaften in der Umwelt bewunderte Mutter, in deren Schatten das um sein Selbstgefühl ringende Mädchen steht. Auf jeden Fall fühlt es sich wertlos und hat diese Selbstverurteilung längst im stillen Kämmerlein vollzogen. Unabhängig von der vielschichtigen Genese, auf die in diesem Zusammenhang ausführlich nicht eingegangen werden kann, kann es eine geradezu erlösende Wirkung haben, wenn die Mütter magersüchtiger Mädchen ihre Bemühungen aufgeben, die Töchter zum Essen bewegen zu wollen. Das Anbieten, Aufbordern, Klagen, Überreden verstärkt die Erkrankung. Im Hinblick auf das Essen sollte die Angst vor der Gewichtszunahme als unaufgebbar zunächst mal von der Mutter angenommen werden. Die Mutter sollte die Bemühung der Tochter um kalorienarme Nahrung viel mehr unterstützen und dementsprechend einkaufen. Bevor man dieses Programm in Aktion setzt, bewährt es sich zu sagen, ich habe jetzt es endlich geschafft, deine Angst zu verstehen. Ich will dir mithelfen, nicht dick zu werden. Freilich musst du wissen, was die Krankheitsgeschichten Magersüchtiger nun inzwischen ergeben haben. Da ist jetzt, weil es so viele geworden sind, die an dieser schrecklichen Krankheit und dann die zu einer Sucht wird leiden, nun gezeigt haben, der Forschung gezeigt haben, ist ein junges Mädchen über Jahre zu wenig Eiweiß, so bekommt es Hungerödeme und damit eine Stoffwechselanomalie. Beides bewirkt, dass der Körper gedunsen dick wird. Also das musst du wissen. Es kann dadurch, dass der Hungerfeldzug lange fortgesetzt wird, das Gegenteil eintreten von dem, was du leidenschaftlich willst, schlank zu sein. Plötzlich bist du aufgedungen, dunsen dick im Gesicht, am Bauch, an den Beinen. Es ist sinnvoll, dieses Forschungsergebnis, das sich natürlich auch sogar schriftlich untermauern lässt, ganz gewiss mit dem Internet, dem Kind vor Augen zu führen, weil es eine abschreckende Wirkung hat. Die Mutter sollte also weiter fortfahren in dieser Erklärung und dieser Aufklärung. Es ist sinnvoll und nötig, infolgedessen sich jetzt viel zu ernähren mit Magerkäse, mit aufgedünsteten Kochfisch und dergleichen mehr und mageren Rindfleisch dergleichen, um hier den Eiweißbedarf wirklich zu decken, auch bei den nur kleinen Mahlzeiten, die du nun jetzt noch nicht nur einnehmen kannst. So sollte die Mutter sprechen. Es hat sich immer wieder erwiesen, dass solche schlichten Methoden, die vor allen Dingen aus dem Feld herausführen, dass Mutter und Kind immer in einem sich fortschreitenden Widerstand miteinander, in immer sich verstärkenden Aggressionen und Ausfallen der Töchter gegen das mütterliche Bemühen herausholen und hier eine innere Einigkeit durch das Verstehen der Mütter hervorgerufen wird. Das beste Mittel, eine Magersucht zu heilen, besteht zum Beispiel in einem lustvollen Beschäftigen der Mutter mit ihrer Tochter. Gerade der pubertierenden Tochter, der jungen Frau, sodass hier eine besondere Gemeinschaft, eine Gemeinschaft zwischen zwei erwachsenen weiblichen Wesen entsteht. Das ist ein Lohn, der sich außerordentlich auszahlt. Viele Mütter haben ihre Töchter durch tägliche gemeinsame Spaziergänge über 1 bis 2 Jahre eisern durchgehalten geheilt. Gemeinsames Schwimmen, Wandern, Tennis spielen, aber auch häusliches Schneidern, Kochen, Backen für die anderen, Plätzchen über Plätzchen und wie auch immer mit besonderen Rezepten von dem Mädchen herausgeholt und mit ihm aktiviert, können Wunder wirken, Wenn der Eigenwert des Mädchens dadurch zum Ausdruck kommt. Auch andere, den Wert hebende Hobbys und Kompetenzen darin können heilend wirken. Die Beziehung dieser Kinder und jungen Menschen zu ihren Müttern ist durchgängig so gut, dass die oft erhebliche Wut auf die Mutter, die unbewusst doch vorhanden ist und die sich nicht begründen lässt, weil sie bei beiden unbewusst war und weil es nur um biologische Abweichungen gab, denen die Kinder damals ja noch unterlagen, ist es von größtem Wert, hier durch dieses Wissen, durch diese Erfahrung noch mehr Wirksamkeit zu entfalten. Dennoch gelingt die Identifikation mit der Mutter meist nicht in so ausreichender Weise, dass das erlittene Selbstwertgefühl aufgegeben werden könnte. Oft erschreckt die Lebensbewältigung der Mutter die Töchter sogar sehr. Sie können einem solchen Vorbild nicht nachkommen. Sie fühlen, dass sie nicht die hinreichenden Körperformen haben. Sie haben ein breites Gesicht und die Mutter kommt mit ihrem fantastischen Gesicht in jeder Talkshow an oder was es auch sei. Das alles erschreckt die Töchter dann sehr und hindert hier noch immer weiter. Es kann auch sein, dass die Töchter die Mutter als eine an ihrer Ehe leidende und dennoch standfeste erleben. Und sie damit in einem Vorbild sehen, auch dass sie überfordert. So leiden könnten sie nie. Obgleich der Vater lieb zur Tochter ist, leidet sie aber durch die Brille der Mutter mit an dieser Art ihrer Lebensweise und ihrer Stärke, der sie sich eben nicht gewachsen fühlt. Oft ist das besonders der Fall bei berufstätigen, bei vollberufstätigen Müttern und auch bei Alleinerziehenden. Das Vorbild ist einfach zu hoch, um jetzt eben das erwirken zu können, was man jetzt also in Fröhlichkeit und Heiterkeit mit ähnlichen Begabungen vielleicht sogar als die Mutter hat, anzustreben vermag. Jedenfalls ist das Nachholen aber der Zuwendung regelmäßig und gänzlich abgelöst von den Problemen der Nahrungsaufnahme die entscheidende, notwendige Maßnahme zur Beseitigung dieser lebensbedrohlichen Erkrankung. Sind die Mütter in dieser Grundforderung nach einem Übersehen des pathologischen Eisverhalts und mit der Notwendigkeit zur täglichen Zuwendung überfordert, so sollte man dieses Programm eine verständige Patin, eine Tante oder auch der Ambulanz einer Therapeutin übergeben. Das Fortkommen in der Schule, die Auflösung der jetzt mehr mit dem Beginn der Erkrankung einsetzende Isolation sollte man zunächst zurückstellen. Erfahrungsgemäß holen die Magersüchtigen, die in der Krankheit erstarrten Lebensabwendung und damit auch das Leistungssoll in der Schule bald wieder nach, wenn die Essangst erst einmal überwunden ist. Schnelle Hilfe, so kurz wie möglich, bald nach dem Einsetzen des Hungerfeldzielschuss, noch einmal sei es gesagt, oft auch bei einem täglichen Joggingprogramm in überanstrengender Weise, muss das der Fall sein, wie es oft zu dem Abnehmen Vorgang der Erkrankten gehört, ist dringlich. Denn nach langjähriger, unzureichender Nahrungszufuhr tritt eben eine Verselbstständigung der Sucht ein und lässt dann ja nur noch wenig Heilungsmöglichkeiten zu. Es gibt aber auch das Gegenteil von der Magersucht bei Störungen im Essbereich, die Fettsucht. Besonders bei Kindern ist diese der Fall mit einer frühkindlichen Schädigung im Nahrungsbereich, bei denen eine sorgfältige Leistungsbemühung, wie bei den Müttern der Magersüchtigen, einer sorgfältigen Leistungsbemühung dieser Eltern und das Vorhandensein einer guten Mutter-Kind-Beziehung fehlt. Hier ist insgesamt eine Nachlässigkeit vorhanden. Im Gegensatz zur Magersucht führt das viel eher in eine Unbeherrschbarkeit im Essverhalten. Hier wird die Gier nicht mit aller Macht von dem jungen Mädchen selbst gebremst und gewissermaßen das Pferdchen des Leibes viel zu scharf an den Zügel genommen. Hier wird gewissermaßen das Pferdchen Leib enthalftert und die unbezwingbare Gier nach Nahrung, dieser wird einfach Raum gegeben, besonders nach Süßem. Daraus resultiert dann im Grundschulalter meist schon auf dem Boden von Nasch- und Trinksüchtigkeit ein erhebliches Übergewicht, das dann zur Adipositas, also zum Übergewicht und also zur Fettsucht werden kann. Jedes dritte Grundschulkind in Deutschland ist heute übergewichtig. Der Durchbruch der mundsüchtigen Gier zeigt sich darüber hinaus in einem meist früh einsetzenden, maßlosen Zigaretten- und Alkoholkonsum auch in dieser Jugend, auch im weiblichen, nicht nur im männlichen Geschlecht. Diese Entwicklung zeigt ganz deutlich, dass vor allen Dingen im Bindungsbereich die wunderbare, notwendige, aber wirklich stringent von der Natur und von Gott geforderte Notwendigkeit, eine duale Beziehung in den ersten drei Lebensjahren zwischen Mutter und Kind zu haben, den Vorrang des Kindes in ihrer Nähe, vor allen Dingen in breiter Konstanz, das ist das sicherste Konzept gegen ein Ausrufen in die Ersatzbefriedigung, das Süße in Gestalt von Näschereien zu suchen, obgleich, weil das Kind natürlich nicht weiß, was es sucht. Es sucht die ganz große Nähe, die Übereinstimmung, die seelische Umfriedung, die Liebe, die Nähe der ersten wichtigen Bezugspersonen, die sie brauchen, weil sie im Grunde eben noch so klein und so hilflos in Wirklichkeit sind. Der Durchbruch der mundsüchtigen Gier zeigt sich darüber hinaus in einem meist früher setzenden, dann Ersatzbefriedigung durch typische Ersatzbefriedigung, die durch den Mund gehen. Eben die Zigarette, eben das Kaugummi, das geht, ist noch das Beste dann. Aber vor allen Dingen dann auch bei uns durch Alkoholkonsum, der dann ganz schnell verstärkt wird, weil hier der Aspekt ist, das ganz Richtige, das Eigentliche immer noch nicht gefunden zu haben. Beziehungsweise dass das Gehirn anfängt auszuleiern und nach mehr Kick sucht. Nun eine Steigerung hinaus in Crystal Meth zum Beispiel heute, einem Wahnsinnsgift. Oder auch nur erstmal zunächst in Hasch, dass ein Hirngift genauso ist wie alle anderen Rauschgiftformen. Und hier eben grundsätzlich die allgemeine Suche des Kindes sind nach dem Eigentlichen, nach der Umfriedung in einem wunderschönen, gelösten, beschützten Gefühl, das ja eben dann im Rausch nur für kurze Zeit eintritt, aber dann eben durch den Kater danach umso schlimmer wieder in Erscheinung tritt. Bei jungen Mädchen wird das Übergewicht dann manchmal quälend als unerträgliche Abweisung vom Schlankheitsideal erlebt, sodass nun bei diesen Kindern, diesen jungen Mädchen vor allen Dingen, dann als Abwehr dagegen eine neue Erfindung getreten ist, eine Bulimie. Das heißt, die Kranken essen erst maßlos vieles in Fressanfällen, wie man es nennt. Sie fressen auch viel zu viel Süßes, um sich dann den Finger in den Hals zu stecken und dies alles wieder zu erbrechen, um die Verarbeitung der vielen Kalorien zu verhindern. Und so wenigstens einigermaßen in einem mittleren Gewicht zu bleiben. Aber die Bulimie wird von jungen Mädchen in Anspruch genommen, die doch eine Möglichkeit zum Verzicht in ihrem Gepäck schon als eine Erziehungserfolg mitbringen. Nicht bei denen, die vernachlässigt einfach nur nebenher gelaufen sind oder denen es überhaupt an dem guten Schicksal, eine gesunde Familie zu haben, beschützt, nicht haben erleben können. Gegen die Fettsucht und gegen die Bulimie hilft die gemeinsame Zubereitung von schmackhaften, kalorienarmen Nahrungsmitteln, die gemeinsam verzehrt werden müssen. Es lässt sich dieses Programm also auch mit Therapeuten, mit Hilfspersonal durchaus durchführen und anführen, ist aber außerordentlich schwer zu erreichen und auch in den Fachkliniken, die in dieser Weise nun schon arbeiten, wieder mit bedrängenden Erfahrungen gesegnet. Die heißen nämlich, wir erreichen eine wundervolle Abnahme bei diesen Kindern innerhalb einer Kur von 8 bis 10 Wochen. Und die Kinder gehen glücklich hinfort, aber die Rückfallquote ist riesenhoch, dass von einer 50-prozentigen Heilung nicht im Mindesten gesprochen werden kann. Die Mädchen, wenn sie Mütter haben, die jetzt hier helfen wollen, beziehungsweise ihre Therapeuten, brauchen die tägliche gemeinsame Beschäftigung mit kalorienarmen Nahrungsmitteln, die die Schlankheit erhalten und die gemeinsam mit dem erkrankten adipösen Mädchen eingenommen werden. Darüber hinaus muss ein Zuwendungsprogramm von der oben beschriebenen Art anberaumt werden. Beschädigungen im Nahrungsbereich entstehen also nicht etwa nur durch zu wenig Zeit der Erwachsenen für die Kinder, sondern sie sind eine fundamentale Minderung ihrer Basis im Klein- und Kind- und Schulalter. Sie können aber auch heute durch die heutigen meist gefährlich falschen Empfehlungen in der Pflege der Kinder entstanden sein. Mütter, die sich die Mühe machen, ihre Säuglinge aus Prinzip nicht stundenlang schreien zu lassen, haben eher Aussicht, dergleichen Nöte zu vermeiden, als die, die sich dem instinktlosen Anweisungen, die heute üblicherweise gegeben werden, nicht beuchten, sondern ihrem guten Instinkt, den guten Anweisungen ihrer meist vorzüglich kompetenten Hebammen eher nachgeben und ihrem gesunden, liebevollen Kind lieben wollenden und zum Glück führenden, opferbereiten Verhalten. Dass Essstörungen der eben beschriebenen Art bei männlichen Jugendlichen selten sind, liegt vor allem daran, dass deren Hungern selten einmal auf Dauer den Stellenwert eines erstrebenswerten Erfolg, vor allem des Wertgefühls, bekommt. Der Pubertätsschub mit seinem ausgeprägten und später Längenwachstum, besonders bei den Jungen, die dann noch einmal so zwischen 14 und 18 in die Höhe schießen, von Schuhgröße 38 auf Schuhgröße 42 und sich das auch in diesem langen Länge am längsten nun heute bei unserer Jugend ausprägt. Das ist zudem geeignet, trotz großem und kalorienreichen Nahrungszufahren eine Adipositas kaum einmal aufrecht zu erhalten. Sie sind dann auch meistens schon noch unter Umständen dicke Grundschulkinder. Aber das verläuft sich dann in vielen Fällen, jedenfalls in sehr vielen Fällen mehr, dann im Pubertätsschub. Darüber hinaus wird der dicke Mann in unserem Kulturkreis keineswegs so diskriminiert wie die dicke Frau. Außerdem sind Knaben unter dem Testosteronschub der Pubertät viel eher in der Lage, die Aggression, die auf dem Boden einer frühkindlichen Frustration latent immer vorhanden ist, nun als direkte Opposition auszuleben oder mit einer Sucht, dann meistens mit Alkoholabhängigkeit oder Spielautomatensucht zu beantworten. In einem erheblichen Maß sind die Störungen im Erwachsenenalter von Kindern und Jugendlichen das Erstsymptom einer depressiven Charakterstruktur, die durch unnatürliche Verhaltensweisen der Erziehenden mit den jungen Kindern erworben wurden. Einsicht der Allgemeinheit wäre hier das dringende Gebot der Stunde, um solchen schweren Lebensbelastungen vorzubeugen. Letztlich erweisen die traurigen Störungen im Nahrungsbereich und ihrem Hintergründen, nämlich einen schweren seelischen Mangelzustand, ein Hunger nach Liebe und Wertgehalten sein. Und das ist nun gerade die hauptsächliche Wahrheit, die uns Christus durch seine Art, uns vorzuleben, vermittelt hat. Der Mensch lebt, so hat er uns vermittelt, vom Brot nicht allein. Er ist auf Liebe von unserem Schöpfer programmiert. Heilung durch erbetete Liebe, vor allem von den Befallenen selbst, ist dann sonst noch in den aussichtslosen Fällen auch noch durch ein direktes Wunder unseres Herrn ein rettender Ausweg.
Ja, soweit Christa Mewes. Vielen Dank. Das war wirklich eine geballte Information. Alles zusammengefasst, das essgestörte Kind, Magersucht und Fettsucht, auf den Nenner gebracht, liegt beidem eben, wie Sie gerade geschlossen haben, der Hunger nach Liebe und Wertvollsein zugrunde. Vielleicht haben Sie in Ihrem Umfeld oder auch mit den eigenen Kindern ähnliche Probleme, haben eine Frage auf dem Herzen, dann darf ich Sie einladen, jetzt direkt noch in der verbleibenden Zeit anzurufen unter der 089-517-008-008 oder außerhalb von Deutschland, wenn Sie von dort anrufen, dann wählen Sie bitte zuerst die 0049 und dann 89-517-008-008. Nach der Musik geht es dann hier weiter in der Lebenshilfe mit der Reihe Verhaltensauffällige Kinder fördern das essgestörte Kind mit Christa Mewes. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Ich bin im Gespräch mit Christa Mewes, essgestörte Kinder. Das ist das Thema und es hat sich eine erste Hörerin gemeldet. Karin Heuschen darf ich begrüßen aus Remagen. Grüß Gott.
Ja, guten Tag. Ich habe einen Sohn, der ist jetzt 14 Jahre alt. Das ist unser Ältester. Und ja, bei mir ist die Frage, was mache ich, wenn der Sohn sich weigert, Sachen mit mir zu machen? Also Sie haben ja gesagt, man soll schöne Dinge miteinander unterleben. Und er möchte aber nicht. Also er spielt lieber mit dem Smartphone, so Computerspiele. Was kann ich da tun?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Vor allen Dingen, weil jetzt etwas Neues noch hinzugekommen ist, was ich nicht erwähnt habe und was sehr sinnvoll ist, wenn wir das jetzt noch ein bisschen nachholen. Dass jetzt also die neuen Techniken, sowohl der PC und erst recht jetzt das Smartphone, die Kinder in eine meist sitzende, also unbewegliche Lebensform bringt und sie gleichzeitig dabei isoliert. Und wie die Hirnforscher dann auch sagen, dem Gehirn keineswegs gut tut, das Gehirn nicht in all seiner Vielfalt und seinen Möglichkeiten wieder weiter verstärkt, sondern einseitig zu einer einseitigen, ja, so wie es der Hirnforscher Spitzer nennt, zu einer digitalen Demenz sogar führt. Und das ist ja grundsätzlich etwas, was dann gleichzeitig wieder alle Ersatzbefriedigungen wieder aufbeschwört. dann dazwischendurch immer noch ein bisschen von den Snacks essen, vor allen Dingen beim PC oder beim Fernsehen, verstärkt dann auch wieder die Möglichkeiten. Aber Sie haben natürlich recht, jetzt zu fragen, ich habe hier sehr, sehr das Verhalten der Mutter betont, weil wir ja vor allen Dingen auch hier immer die Töchter im Mittelpunkt hatten, bei der Magersucht, der Bulimie und der Esssucht. Da sind wirklich die Mütter auch für die heranwachsenden Kinder noch gefragt, weil hier ein Mangel vorliegt. Und der in der direkten Linie der Weiblichkeit dann auch wirklich leicht angebar ist. Das ist natürlich bei Söhnen ganz anders der Fall. Die Söhne haben das andere Geschlecht, haben nicht das gleiche Geschlecht wie die Mutter und sie müssen sich von den Müttern ablösen. Ich sage dann gerne in meinen Vorträgen, das Testosteron, das männliche Geschlechtshormon, das dann in Massen ausgeschüttet wird vom 10., 11., 12. Lebensjahr ab, wird benutzt von unserem Gott, der das alles gemacht hat, wird benutzt, um zu sagen, du darfst nicht lebenslänglich das kleine Beiboot des großen Tankers Mutter sein. Das darfst du nicht. Das hat uns Christus vorgemacht, indem der 12-jährige Jesus schon seiner Mutter zeigte, was hier von Gott gemeint ist. Mehr als die Mutter ist der Auftrag nötig, ist die Begabung nötig, Gott jetzt für diesen jungen Mann ansieht. Und das macht diese väterlichen Probleme, diese unsinnigen Aggressionen gegen die Mutter, das sind die obligatorischen Befreiungsversuche. Aber dass man ihm dabei hilft, jetzt eben doch noch mehr Orientierung zu kriegen in dieser so wirr und orientierungslos gewordenen Welt, das ist wirklich von allergrößter Wichtigkeit. Und deswegen würde ich Ihnen sehr raten, also wenn das Kind einen Vater hat und wenn der verfügbar ist, dann ist es weitaus das immer wieder von mir gesagte Rezept bei diesen Kindern jetzt, ich sage immer, das ist Vaterzeit. Diese Zeit ist Vaterzeit. Wenn er jetzt die Freizeit opfert, auch nachdem er sich ein bisschen ausgeschlafen hat am Freitagabend, am Wochenende nun etwas macht, gemeinsam mit dem Sohn, was ihnen beiden gefällt, was sie beide zusammenschweißt, nicht auf einer Ebene, nun wir beiden Männer etwa, nicht, komm, lass mal die Frauen alle zu Hause, nicht, wir beiden Männer haben jetzt dies oder das vor.
Ja.
Was Hübsches, sich ausdenken, eine Bastelei, die man schließlich bis Weihnachten zu Ende bringt. Fast alle Männer sind technisch begabt und haben Freude an Technik. Es liegt daran, dass Gott will, dass der Mann mitforscht und mitgestaltet. Es ist der Mann, der das Rad erfunden hat. Und all diese schönen Geschichten. Und wenn das nicht der Fall ist, nach der christlichen Gemeinschaft suchen, in der es eben auch vorbildliche Vormacher gibt. Ja, und einen Pater, einen Pfarrer, oder einen, der hier in ehrenamtlicher Arbeit steht oder in einem Gemeindeamt und ein Vorbild sein kann. Da darf Mutter gerne mit hinschauen und gerne mit raten, nicht? Aber sich so wenig wie möglich dann direkt mit ihm Einlass. Das heißt nicht, dass sie am Sonntagnachmittag zusammen ein wundervolles Spiel miteinander machen, von unseren vielen herrlichen Brettspielen oder dergleichen. So weit darf Mama sich auch gerne anwenden, aber nicht als die direkt Anleitende, die direkt Agierende. Mhm. Ja?
Ja.
Ja?
Ja, Frau Heuschen, dann ist natürlich die Woche noch lang, wenn der Vater nur am Wochenende, wenn denn überhaupt zur Verfügung steht, da vielleicht einfach noch die Frage, oder wie kann man da ein bisschen tricksen, dass man etwas findet für den Sohn und ihn irgendwo auch anhält, dass er unter der Woche vielleicht dies und das dann auch tut, sei es das gemeinsame Hobby, und man sagt, ja gut, dann kümmerst du dich ein bisschen darum und machst davon jeden Tag was, und erst dann gibt es eine geregelte Computerzeit vielleicht oder so etwas in der Hinsicht, weil der Tag ist ja dann doch ewig lang.
Ja, wenn ich noch sagen darf, nicht, das Smartphone ist für uns Fachleute wirklich seufzenswert. Nicht, also ein Sicht darf ein Kind in diesem Alter überhaupt gar kein Smartphone selbst besitzen. Es ist immer eine Leihgabe der Eltern. Man muss 18-jährig sein und seinen Ausweis vorlegen, um ein Smartphone zu erwerben. Also es ist eine Leihgabe. Und das muss dem Kind auch ins Bewusstsein geraten. Man muss sagen, wir haben die Verantwortung. Es gibt schon Leute, die haben mit dem Smartphone schlimme Sachen gemacht. Schlimme Sachen, die bis an den Rand oder direkt ins Kriminelle führen oder auch in eine Form der Sexualität, die auch in dieser Weise verboten ist, noch vom Gesetz verboten ist. Dann müssen die Eltern dafür haften. Und das muss dem Kind klar gemacht werden. Und mit diesem Wissen sollte man den Gebrauch des Smartphones begrenzen. Zum Beispiel sagen, gut, wir haben im Flur eine Schale, da ist das Smartphone drin. Wenn du zur Schule gehst, weil sie alle da eins haben und man hier an dieser Stelle sich nicht isolieren will, nimmst du das mit und hast es für die Schule parat und hast es eben auch als Mittel parat, hier mit uns Kontakt aufzunehmen und dergleichen mehr. Aber wenn du wieder zurückkommst, legst du es wieder in die Schale. Nicht, weil wir dir etwas verbieten wollen, weil wir dich so lieb haben, dass wir wollen, dass du die Schäden, die durch fortgesetzten Gebrauch und damit zu Missbrauch führen, nicht mitmachen. Ja, und das bitte ich dich so am besten schön, ganz vernünftig und richtig mit so zu vollziehen. Am besten ist auch hier, dass der Vater das sagt. Dass der Vater diese Sache, diese Regelung in die Hand nimmt, nicht die Mütter. Dann werden sie so oft so schlecht behandelt von den Pubertierenden. Und das können wir armen Mütter auch nicht aushalten.
Ja, Frau Holten, vielen Dank für Ihre Anfrage. Ich hoffe, das hat Ihnen ein bisschen weitergeholfen.
Ja, sehr, danke.
Alles Gute Ihnen, auf Wiederhören nach Remagen. Ja, damit kommen wir eigentlich auch schon fast zum Abschluss. Vielleicht eben abschließend auch noch die Frage an Sie, Frau Neves. Wie kann man das unterscheiden? Wo beginnt die Fettsucht? Da möchte ich jetzt vielleicht auch noch mal nachhaken, denn jedes dritte Kind, sagen Sie, in Deutschland ist übergewichtig. Und wo ist es jetzt vielleicht nicht unbedingt dadurch motiviert, dass es wirklich eine Nachlässigkeit oder eine fehlende Mutter-Kind-Bindung gibt, sondern dass es auch dem Umstand zu schulden ist, dass das Leben für viele Kinder heute einfach mit viel zu wenig Sport abläuft und mit viel zu viel digitalen Geräten und dass dann einfach der Griff vielleicht irgendwo zum Essen, wenn Langeweile da ist und wenn es auch wenig Freunde gibt oder man die Kinder heute viel weniger draußen spielen oder sich viel weniger treffen, dass da einfach mal der Griff dann zum Essen oder aus Langeweile einfach auch schnell da ist.
Ja, vor allen Dingen Ihre Vorstellung ganz gewiss sekundär berechtigt, nicht? Die Kinder sitzen viel zu viel. Da ist der Fernsehapparat schon mit seinen riesen Programmen und lockt zum Sitzen. Sie müssen Schularbeiten machen, sie müssen wieder sitzen, das kann man nicht im Stehen. Nicht, das kann man nicht, wenn man gleichzeitig durch Feld und Wald und Wiese rennt. Also nicht, hier sind eben auch schon die äußeren Gegebenheiten, die hier zusätzlich die Schwierigkeit, die sich von innen her schon anbahnt, nur noch sekundär verstärken. Das auf jeden Fall. Man muss von der Entwicklungspsychologie her sagen, wir nehmen ja zuerst alles Fett auf und unsere süßen Neugeborenen, die 5 Pfünder oder die 7 Pfünder, die wiegen nach einem halben Jahr doppelt so viel und sind dann so wundervoll, herrlich, doch kleine Pummelchen durch die Kinderzeit hindurch. Das ist alles richtig. Sie haben dann noch das Erstfett, wie wir das nennen. Aber durch die Hormone, die Gott in den Menschen legt, gibt es dann eine Strickphase, die setzt spätestens im Alter von 6-7 Jahren ein, bei Mädchen und bei Jungen. Bei den Jungen, die insgesamt immer etwas mehr Zeit sich nehmen für die Entwicklung als die Mädchen, die voranpreschen, entsteht dann aber auch bei allen eigentlich eine ein Längenwachstum und gleichzeitig eben ein Verlassen vom Babyspeck, wie wir das immer sehr richtig benannt haben. Und wenn dieses nicht eintritt und die Kinder stattdessen eben noch weiter zunehmen und man das auch am Essverhalten sieht, dann muss man hier natürlich sehr hellhörig werden. Und vor allen Dingen ist es nun wirklich ein so, so wichtiges Gebiet für die Forschung, die, wenn sie nicht genau hingucken und diese Zusammenhänge nicht wissen, nicht begreifen, dass viele Essen eben schon der berechtigte Versuch des Kindes ist, zu einer Befriedigung zu kommen, die in der kleinen Seele jetzt nicht drin sitzt. Und das liegt daran, dass nicht in der nötigen Stringenz das Naturgesetz, in das Gott den Menschen gesetzt hat, indem er gesagt hat, ich mache den Menschen aus Erde. Das heißt, ich setze euch in die Naturgesetze hinein, damit ihr mit der Natur, durch die Natur, durch diese Grundlage, die in euch geschaffen ist, über die Natur hinaus zu eurem eigentlichen Menschsein hinausreifen könnt. Das könnt ihr nicht. Und das ist das Tragische, weshalb ich meine ganze Arbeit begonnen und über 50 Jahre fortgeführt habe. Das könnt ihr nicht, wenn die Erziehenden um dich herum nicht in dieser diesem opferbereiten Gehorsam für Gottes Natur, Gesetze und Gebote eingehalten habt. Und wenn ihr sie nicht wisst und man euch vieles anderes sagt und vorgibt, was so nicht stimmt, eine ganze Generation ist zum Beispiel gar nicht gestillt und jetzt wird mit aller Macht versucht, sie so früh wie möglich von der Mutterbrust und von der Mutternähe zu lösen, dann sind das furchtbar tragische, ja schlimme Behinderung dessen, was Gott mit jedem einzelnen Kind durch wundervolle Gaben, durch wundervolle Auswirkungsmöglichkeiten des von Gott in sie hineingelegten, nun wirklich in dieser Realität verwirklichen zu können, durch dick und dünn hindurch. Dazu braucht der Mensch zwischen Dornen und Disteln hier auf dieser Erde, braucht er ganz viel Kraft. Und diese Kraft muss durch die opferbereite Liebe, aber durch das Gewusstsein der Eltern für diesen inneren Willen unseres Gottes mit der Gestaltungsform des Menschen ins Bewusstsein kommen. Sonst kann er das nicht vollziehen, mit dem besten Willen nicht. Nicht wie auch ich zum Beispiel, meine Kinder zwischen 49 und 51 geboren, natürlich so aufzieht, wie mir die großen Ärzte damals im Universitätskrankenhaus Eppendorf, das berühmteste aller Kliniken, sagten, dass es richtig sei. Aber es war falsch. Es ist falsch, die Kindern zu sagen, jetzt müssen sie erst einmal 24 Stunden irgendwo herumliegen, jetzt müssen sie dies und das, jetzt muss sie abgespritzt werden. Wir haben eine ganze ungestillte Generation vor uns. Und ihr könnt in dieser Situation als junge Mütter machen, was ihr wollt. Ihr könnt euch selbst verwirklichen, wie ihr wollt. Ihr müsst nur jemanden haben, der euch da mit der Flasche füttert. Das alles ist eigentlich schon nicht von dem einzelnen Mutter, nicht von dem einzelnen Vater, aber von einer so instinktlos, so gottlos gewordenen Gesellschaft ein schwerer Sündenfall. Und diesem Sündenfall haben endlose Menschen leiden müssen und können nur durch die große Erlösungstat unseres Gottes dann wieder durch all die Demut und all die Möglichkeit, nun durch die schweren Störungen hindurchgegangen, doch von ihm noch wieder aufgehoben und gerettet werden. Das ist das, was wir in Radio Horeb mit solchen Essstörungen und solchen Sendungen vorhaben zu vermitteln. Denn es dreht sich um das Lebensglück und die Lebensfreude aller einzelnen Menschen. Es dreht sich um das Glück und die Freude unseres Gottes, der dieses sich von jedem einzelnen Menschen und den Erziehern unserer Kinder erhofft.
Tja, und das ist dann, wie Sie sagen und auch in Ihrem Vortrag geschlossen haben, der Mensch ist vom Schöpfer auf Liebe programmiert. Aber mit dieser Liebe haben Sie uns auch in der Sendung, Frau Mewisser, einen Schlüssel an die Hand gegeben, einen ganz wesentlichen Schlüssel, wenn wir versuchen wollen, das beste Mittel, zum Beispiel eine Magersucht zu heilen, eben ist es, wie Sie gesagt haben, sich täglich lustvoll eine Stunde mit der Tochter zu beschäftigen als Mutter, um ihr eben einen Wert zu vermitteln und aber jenseits aller Verpflichtungen und alles Lernens von jetzt, genau, weil das ja sowieso der Selbstheilungsversuch ist, diesen Superleistung zu erbringen, den Super-Ehrgeiz, nein, eben sich täglich wirklich etwas Schönes mit der Tochter zu machen und das immer und jeden Tag vielleicht durchzuhalten und dabei zu merken, dass es dann aufwärts geht oder auch bei der Fettsucht, wie Sie sagen, ja, es ist eine Nachlässigkeit, Vernachlässigung oder eine fehlende Mutter-Kind-Bindung. Das ist natürlich schwierig, dann das wieder zu reparieren. Aber auch hier dem Kind durch den Vater dann vor allem einfach Wertschätzung zu vermitteln, etwas zu unternehmen mit ihm, um einfach diesen Hunger nach Liebe und Wertvollsein zu stillen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Mewis, für diese fünfteilige Sendereihe, die Sie hier gestaltet haben. Verhaltensauffällige Kinder fordern. Heute ging es um das essgestörte Kind und alle die 5 Sendungen können Sie nachhören, können Sie bestellen. Erst einmal Ihnen vielen Dank und auf Wiederhören und alles Gute für Sie und auch für Ihr weiteres Wirken, Frau Mewis.
Und ich habe noch jetzt herausgefunden, dass man um 23 Uhr diese Sendung eben auch noch über PC, wenn man die nötige Schüssel hat, hören kann.
Genau. Um 23 Uhr in der Nachtwiederholung können Sie heute noch mal reinhören und dann können Sie die Sendung vom Tag die Lebenshilfe noch einmal hören. Oder Sie gehen direkt auch ins Podcast-Angebot unter www.horeb.org. Da finden Sie unter der Lebenshilfe Leben in Beziehung die ganzen Sendungen, wenn Sie da einfach runterscrollen, dann kommen Sie auch auf alle 5 Sendungen. Wenn Sie die ein oder andere sich dann runterladen möchten, nochmal nachhören möchten, können Sie das tun. Oder wenn Sie vielleicht als Weihnachtsgeschenk die ganze Sammlung, die ganzen 5 Sendungen verschenken möchten, wenden Sie sich an den CD-Dienst unter der 08328921120. Da können Sie die CDs bestellen. Unter der 08328921120 erreichen Sie den CD-Dienst. Und für alle, die jetzt von Radio Maria Österreich mithören, wählen Sie einfach die 0049 davor und lassen die erste 0 dann weg. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Vielleicht interessiert Sie auch, was morgen in der Lebenshilfe auf Sie wartet. Da geht es um den Buß- und Bettag. Was verstand Jesus unter Umkehr? Dann wird zu Gast sein Pfarrer Burkhard Weber. Mit diesem Hinweis geht die Lebenshilfe zu Ende. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung, Ihr Pfarrer Kocher.